Hallo an alle. Bevor es losgeht mit dieser Lammgeplauder-Folge, habe ich einen kurzen Hinweis zu Beginn. In dieser Folge geht es um eine Begegnungsreise zwischen deutschen und südafrikanischen jungen Erwachsenen, die letztes Jahr im September stattgefunden hat. Die Folge dazu haben wir bereits Anfang Dezember aufgenommen. Wenn wir also von diesem Jahr sprechen, dann meinen wir 2025. Und wenn wir vom letzten Jahr sprechen, dann geht es um das Jahr 2024. Diese Informationen möchten wir euch noch zu Beginn mitgeben. Leider ist auch die Audioqualität von Clara an manchen Stellen nicht so gut. Daran gewöhnt man sich aber im Laufe des Podcasts. Wir wünschen euch nun ganz viel Freude beim Anhören der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lammgeplauder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Damaris. Ich bin Jugendbeauftragte in der Herrn- und der Brüdergemeinde und ich wohne derzeit in Berlin. Ich bin nicht alleine hier. Clara ist auch dabei. Clara, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du denn so?
Ja, moin. Ich bin Clara. Ich komme ursprünglich aus Hamburg, bin da aufgewachsen und bin aber jetzt gerade für meinen Master nach Kopenhagen gezogen letzten Sommer, also 2024, und mache den gerade hier und bin deswegen auch gerade in Kopenhagen. Genau.
Sehr schön. Es ist quasi ein internationaler Podcast, kann man so sagen. Wir werden auch über etwas Internationales sprechen. Also, warum sitzen wir eigentlich hier? Wir möchten euch ein bisschen von der Democracy Pilgrimage erzählen. Die Democracy Pilgrimage war der zweite Teil des Austausches von jungen Erwachsenen aus Deutschland und Südafrika. Im letzten Jahr waren wir mit einer Gruppe junger Erwachsenen in Südafrika und dieses Jahr im September war eine Gruppe aus Südafrika hier in Deutschland zu Besuch. Und das war sehr schön und davon möchten wir euch ein bisschen berichten, was wir so erlebt haben, was unser Thema war und wie wir die Zeit miteinander verbracht haben. Aus Südafrika waren 4 Leute dabei, inklusive David, der als Gruppenleiter mitgekommen ist. Und aus Deutschland waren ebenfalls 4 Leute. Und dann waren noch die 2 Freiwilligen vom Herrn Haag mit dabei, die gerade in Deutschland leben, aber ebenfalls aus Südafrika kommen. Es gab auch schon vom letzten Jahr über unsere Reise eine Podcast-Folge. Die könnt ihr gern nochmal nachhören. Heute wollen wir aber vor allem über unsere Reise in diesem Jahr sprechen. Und Clara ist mit dabei, weil Clara auf der Reise auch mit dabei war. Clara, wie geht es dir denn heute? Welches Gefühl ist denn noch übrig, wenn du zurück an die Reise denkst im September?
Ich glaube, es sind ganz unterschiedliche Gefühle. Wenn ich hier in Kopenhagen aus dem Fenster gucke, denke ich vor allem daran, dass wir es richtig schön warm hatten am Anfang und dass es jetzt hier ganz grau und regnerisch ist. Und ich glaube, es ist auch ein ganz warmes und schönes Gefühl, was schon noch da ist, wenn ich daran denke, weil ich das als total wertvoll und bereichernd erlebt habe, diese Menschen alle kennenlernen zu dürfen. Ich war ja 2024 nicht mit in Südafrika, da leider nicht dabei sein konnte und war jetzt dann quasi das erste Mal in der Gruppe dabei und hatte die Chance, doch noch dieses Erlebnis zu haben, Menschen zu treffen, die nach Deutschland kommen, teilweise das erste Mal ihr Heimatland verlassen haben und ja einfach auch eine ganz schön große Reise auf sich genommen haben, um sich mit mir und mit uns auszutauschen. Und dann halt auch noch so themenspezifisch, also wie ist Demokratie eigentlich, was bedeutet das? Und ich würde sagen, dass Demokratie und politisches Verständnis in meinem Leben einfach immer schon ein großer Teil waren, auch als Kind schon. Das war bei uns einfach täglich Thema am Küchentisch. Und deswegen war es spannend, nochmal zu hören, wie es eigentlich bei anderen Menschen ist, die eben einfach auch in einem anderen System aufgewachsen sind. Genau, Damaris, wie geht's dir denn nach jetzt 3 Monaten nach der Reise?
Ja, also ich muss sagen, es ist natürlich schon ein bisschen weg schon wieder, im Sinne von, dass, du hast es gerade gesagt, jetzt auch schon wieder ein paar Monate dazwischen liegen. Und als wir die Reise hatten, war ich persönlich auch in einer Phase, wo ganz viel aufeinander passiert ist. Also davor war der Sommer mit den ganzen Freizeiten und danach war die Herbstwerkstatt und allem drum und dran. Und deswegen komme ich jetzt erst gerade so ein bisschen zum Realisieren und auch Reflektieren dieser Zeit und merke, wie gerne ich daran noch zurückdenke. Und auch wenn wir ja gar nicht so lange miteinander unterwegs waren, wie intensiv die gemeinsame Zeit einfach war. Also es gab ganz viele Eindrücke, ganz viel Input, viele Gespräche, viele sehr gute und tiefe Gespräche. Ja, und ich habe das sehr genossen und musste es erst auch noch mal so, wie ich schon gesagt habe, realisieren, dass wir irgendwie da miteinander unterwegs waren und diese einzigartige Chance miteinander hatten.
Aber jetzt nochmal zurück, glaube ich, zum Verständnis, auch nochmal für mich. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir uns treffen konnten?
Das ist eine sehr gute Frage. Es hat eigentlich alles angefangen schon 2017. Das ist schon ein bisschen her, fast 10 Jahre. Da war eine Missionskonferenz von der weltweiten Brüderunität in Kapstadt. Und da durfte ich als Jugenddelegierte damals mitfahren. Und da waren auch andere Jugenddelegierte aus anderen Ländern mit dabei. Und wir haben uns ein bisschen vernetzt und haben so in Diskussionen und in Gesprächen, in denen wir uns ausgetauscht haben, überlegt, was können wir eigentlich machen, damit wir uns als junge Menschen auch in unserer Kirche miteinander vernetzen können. Und daraus ist der Wunsch entstanden, dass man eben solche Art Begegnungsreisen und Austauschreisen miteinander plant und durchführt. Und dann hat es aber noch ein bisschen Zeit gebraucht. 2022 war dann David, der auch bei der Missionskonferenz in Kapstadt dabei war, in Berlin. David kommt aus Kapstadt und wir haben uns dann hier getroffen und haben quasi diese Idee von einer Begegnungsreise wieder aufgenommen und haben uns überlegt, es wäre schön, wenn wir quasi mit einer Gruppe aus Deutschland und einer Gruppe aus Südafrika zusammenkommen und auch beide Länder besuchen. So eine Begegnungsreise sollte irgendwie auch ein schönes Thema haben. Und da sind wir auf das Thema Demokratie gekommen, denn 2024 wurde in Südafrika das 30-jährige Jubiläum vom Ende der Apartheid gefeiert. Und 2025, also dieses Jahr, haben wir quasi daran gedacht, 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Und da dachten wir, das sind 2 gute Jahre und dann können wir das Thema Demokratie nehmen und darüber ins Gespräch kommen. Und es hat sich auch gezeigt, dass die Relevanz des Themas sich in den ganzen Planungsjahren immer weiter gewachsen ist. Also, es war ein langer Prozess und jetzt sitzen wir hier und erzählen davon. Vielleicht soweit erstmal zur Idee. Blicken wir doch mal auf die Reise in diesem Jahr. Hattest du denn irgendwelche Erwartungen oder Hoffnungen, bevor du losgefahren bist?
Also ich glaube, es gibt so ganz unterschiedliche Punkte für mich vor dieser Reise. Ich habe nämlich mich 2024 total geärgert, dass ich nicht mit nach Südafrika fahren konnte. Und es lag, also ich bin da netterweise auch einmal gefragt worden vorher, ob ich mitkommen möchte, von verschiedenen Menschen, die dann auch mitgefahren sind. Und es lag aber daran, dass das die erste Woche meines Masters in Kopenhagen war und das irgendwie leider zeitlich sich gar nicht gut überlappt hat. Und dann habe ich schon gedacht, oh, das ist toll, was die Menschen da erleben konnten, die mit waren und die, was sie einfach erzählt haben hinterher. Und dann bist du irgendwann auf mich zugekommen, im Frühjahr 2025 und hast gesagt, boah, wir haben da noch diesen Platz im September. Da ist der deutsche Teil dieser Reise geplant. Und dann habe ich gedacht, oh, es klingt richtig cool, aber das ist ja wieder perfekt zu meinem Semesterstart in Kopenhagen und habe dann lange drüber überlegt. Genau, habe da lange drüber überlegt, wie das passt oder auch nicht passen kann und habe dann mit verschiedenen Menschen darüber geredet, die alle schon mal in Südafrika waren und Teil meiner Familie sind. Nämlich meine Eltern waren auf so einer Jugendreise in den Ende der 90er da und erzählen bis heute davon und das hat sie sehr geprägt. Und dann habe ich vor allem mit meiner Oma gesprochen darüber, die auch Anfang 2000 die Chance hatte, für eine Schwesternkonferenz in Südafrika zu sein. Und die hat dann gesagt, Clara, du wirst dich richtig ärgern, wenn du das nicht gemacht hast. Das ist eine Chance und eine Uniwoche, das kann man immer mal verpassen. Und das war, glaube ich, so der Moment, in dem ich gesagt habe, okay, jetzt schreibe ich dann mal, dass ich bin dabei. Und dann waren aber ja noch 3 Monate oder 4 Monate, bis es tatsächlich losging. Und da, als es dann, als ich quasi in Kopenhagen in den Zug gestiegen bin, um nach Potsdam zu fahren, wo wir uns getroffen haben, War viel Aufregung, aber total positive Aufregung da. Dazu jetzt die Menschen auch tatsächlich endlich mal kennenzulernen. Und gleichzeitig auch dieses Gefühl, auch Demokratie ist auch ein großes Thema, auch einfach bei für uns in Deutschland, aber auch in Europa. Ich merke es ja jetzt einfach auch nochmal aus der Kopenhagener Perspektive, dass das einfach auch in Dänemark Thema war. Da standen dann auch Wahlen zeitnah an und ja, so gesellschaftliche Spaltung und wie kann man Demokratie eigentlich verteidigen, schon für mich wichtig war. Und ich auch weiß, dass ich schon in meinem Leben sehr in einer Blase lebe. Und es ist spannend war, nochmal ja, Input von außen zu bekommen, dazu, wie andere Leute das eigentlich wahrnehmen.
Sehr schön. Das klingt ja erstmal sehr freudig. Hattest du denn auch irgendwelche Sorgen oder Unsicherheiten?
Ich habe mich ehrlich gesagt, glaube ich, an unsicherheitstechnisch am meisten gefragt, wie das ist, sich in so kurzer Zeit kennenzulernen. Und auch als diejenige der deutschen Delegation zu sein, die noch nicht in Südafrika mit war. Die anderen kannten sich größtenteils schon aus Südafrika. Und nicht aus einem Gefühl von irgendwie einem Ausgeschlossenheitsgefühl, sondern mehr aus diesem Gefühl, man muss, um auf eine bestimmte Ebene zu kommen, um miteinander reden zu kommen können, sich ja kennenlernen können. Und da habe ich mich schon gefragt, reicht dafür, wie viel waren das? Ich glaube, 10 Tage, geplante 10 Tage, um sich wirklich so kennenlernen zu können, um auch auf diesen Schritt zu schaffen, sich so unterhalten zu können und sich auch gegenseitig so öffnen zu können, um ja den größtmöglichen Benefit daraus zu ziehen. Ich glaube, das war so, dass ich mich schon gefragt habe, wie gut kann das funktionieren?
Ohne jetzt zu weit nach vorne zu springen, aber haben sich denn deine Unsicherheiten dann aufgelöst oder hat sich etwas bestätigt? Wie hat sich's danach angefühlt?
Ich glaube, dass auf der einen Seite ich total tolle Gespräche und total tollen Input hatte. Ich aber trotzdem sagen würde, dass das jetzt vielleicht auch mit diesem Gefühl, wie das sonst manchmal ist, wenn man auf so eine Sommerfreizeit fährt als Kind und Teenager und dann hat man hinterher so das Gefühl, das war die krasseste Woche des Jahres und man hat ganz viele tolle Leute super eng kennengelernt. Und ich habe total tolle Menschen kennengelernt, aber es ist jetzt auch nicht das Gefühl gewesen mit 14. Und da hat sich mir eine völlig neue Welt bezogen auf sehr, sehr enge Freundschaften oder so eröffnet. Das ist schon trotzdem auch nicht so. Also ich glaube, das sind alles Menschen, mit denen ich gerne nochmal reden möchte und die ich gerne, würde ich mich sehr freuen würde, sie nochmal wiederzutreffen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sich super enge Freundschaften daraus sofort ergeben haben. Und ich glaube, es ist einfach natürlich, wenn man sich halt nur 10 Tage kennt.
Voll und natürlich aus komplett anderen Kontexten kommt und sich erstmal irgendwie auf eine Wellenlänge irgendwie begeben muss und lernen muss, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das braucht manchmal auch ein bisschen länger Zeit dann. Aber vielleicht schauen wir erst noch mal oder zunächst erstmal auf die Reise selbst. Was haben wir eigentlich so gemacht? Also für euch noch mal ein kleiner Überblick unserer Reise. Wir haben gestartet in Hernhut, die Delegation aus Südafrika und die beiden Freiwilligen vom Herrn Haag sind quasi gemeinsam auch mit mir in Hernhut angekommen, um erstmal die Brüdergemeinde in Deutschland kennenzulernen, aber um natürlich sich auch erstmal hier an das Land und die Leute zu gewöhnen und die ersten Eindrücke zu sammeln. Wir hatten dort eine sehr schöne Zeit. Wir waren, haben uns natürlich alle möglichen Sehenswürdigkeiten von Hernhut angeguckt, hatten Gespräche mit den verschiedenen Menschen in Hernhut. Und das war, glaube ich, für die Delegation aus Südafrika auch ganz neu, einmal eine Brüdergemeinde in Deutschland zu sehen und wie Brüdergemeinde hier in Deutschland auch funktioniert. Danach haben wir quasi unseren gemeinsamen Start in Potsdam gehabt. Da kamst du dann auch mit dazu, Clara, und die anderen aus Deutschland. Kannst du dich noch daran erinnern, was wir dort gemacht haben?
Das war, Potsdam war toll und auch ganz spannend gleichzeitig, weil wir ein bisschen rumpeligen Start hatten. Wir sind dann nämlich leider gar nicht so geplant alle angekommen, wie erhofft, sondern die südafrikanische Delegation hat die große Freude der Deutschen Bahn Umstimmigkeiten auch noch machen dürfen. Und dann genau, dann sind wir da alle so ein bisschen verrumpelt nacheinander mit viel Verspätung angekommen und hatten dann aber dafür einen trotzdem sehr versöhnlichen ersten gemeinsamen Abend. Obwohl, ich würde sagen, alle gemeinschaftlich sehr erschöpft waren. Und dann am nächsten Tag Das war ganz cool, da war das Wetter total schön in Potsdam, es war ganz warm. Und da haben wir uns als Gruppe ein bisschen kennengelernt und überlegt, wie wir miteinander sein wollen in den nächsten Tagen. Und dann gab es die Chance, ein Schloss anzugucken, das Schloss Sanssouci, und ein bisschen sich durch Potsdam treiben zu lassen. Und da muss man sagen, ganz viele von den Sachen zu machen, die die anderen Deutschen in Südafrika immer schon angekündigt haben, nämlich in einen Drogeriemarkt zu gehen und dies und jenes zu machen, was es in Deutschland so gibt. Und es war ein sehr schöner erster Stopp, würde ich sagen, in Potsdam. Ein ganz ruhiges Ankommen und genau.
Am Sonntag ging es dann nach Berlin. Da haben wir uns dann angefangen, mit unserem Thema Demokratie zu beschäftigen, aber natürlich nicht ohne vorher einen Gottesdienstbesuch zu haben. In Berlin, in der Brüdergemeinde, an dem Tag war auch noch Gemeindefest und wir konnten das bunte Berliner Gemeindeleben ein bisschen kennenlernen. Aber natürlich lief das alles in Deutsch ab. Netterweise haben Peggy und Volker Mihan die Predigt übersetzt, aber sonst mussten wir, oder vor allem auch Clara, sehr viel Übersetzungsarbeit leisten. Du hast viel simultan übersetzt, dankenswerterweise.
Ja, so eine Fähigkeit, die mir nicht so bewusst war vorher, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, wie akkurat das immer so war, aber es hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Und trotzdem finde ich das eine total spannende Sache, weil das ja immer eine Frage ist, wie begegnet man sich eigentlich? Ich glaube, was ich an dem Tag immer mal wieder auch überlegt habe, ist so, was bedeutet Gastfreundschaft jetzt? Bedeutet das, wir machen alles auf Englisch? Also die Berliner Gemeinde hätte sich ja auch entscheiden können, alles auf Englisch zu machen. Und gleichzeitig, wie viele Leute hätte man vielleicht dadurch ausgeschlossen der Gemeinde, die das dann nicht mehr mitverfolgen hätte können? Und da merkt man, wir sind irgendwie eine Kirche und dann gibt es trotzdem dieses Spannungsfeld Sprache. Genau, was irgendwie schon auch spannend war an dem Tag.
Ja, ich glaube, so in Einzelgesprächen kann man sich immer ganz gut mit Händen und Füßen verstehen. Es wird dann immer schwierig, wenn man bei größeren Events ist. Und da hast du schon recht, da muss man irgendwie einen Weg finden miteinander oder alle so abzuholen, da wo sie stehen. Also das war, glaube ich, eine ganz spannende Erfahrung für uns alle. Nachdem wir dann dort den Gottesdienst hatten, ging es quasi am Montag oder auch schon Sonntagabend mit dem Thema los, Demokratie, bei dem wir erstmal gestartet haben, uns alle ja abzuholen, wo stehen wir eigentlich unter dem Thema Demokratie, was haben wir schon erlebt in Demokratie und was stellen wir uns unter Demokratie vor. Ab Montag ging dann das Programm mit verschiedenen Besuchen und Führungen und so weiter los. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, Clara?
Ja, also ich würde sagen, wir haben tatsächlich fast mit meinem Lieblingsprogrammpunkt so aus der Retroperspektive angefangen. Wir haben nämlich eine ganz tolle dekoloniale Stadtführung durch Berlin gemacht. Also wir haben uns am Ende rund um den Reichstag bewegt. Wir sind gar nicht so weit streckenmäßig gelaufen. Aber es war ganz spannend, weil man sieht, an welchen kleinen Punkten in Deutschland man Kolonialgeschichte sehen kann, die aber nicht drüber gesprochen wird. Also ganz viele Momente, wo man noch sehen kann, dass Deutschland eine Kolonialgeschichte hat. Zum einen als aktive Kolonialherren und zum zweiten aber natürlich auch einfach aus dem Zusammenspiel der eurozentrischen westlichen Welt, die einfach ja auch so kolonialisiert hat als Gesamtes. Und das war total spannend. Wir haben ganz viele Stops da gemacht und also ich kann jedem empfehlen, diese Tour zu machen. Und ich glaube, was ich am allerspannendsten fand, war die auch ehrlich gesagt deutsche Ignoranz zu sehen an manchen Stellen. Nochmal sehr deutlich. Und ich fand es am allerdeutlichsten daran, haben vielleicht die einen oder anderen die Diskussion auch mitbekommen, dass sehr viel auch darum geht, welche Straßennamen man umbenennen kann. Und ich glaube, für mich am allereindrücklichsten war eben die eine U-Bahn-Station, die jetzt einen neuen Namen bekommen hat, die aber tatsächlich mehrere Namen schon erlebt hat seit Ende des Zweiten Weltkriegs, nämlich erst eben in Ostberlin war und deswegen einen Namen durch die damalige Ostberliner Stadtverwaltung gekriegt hat oder vorher schon hatte, das kann ich jetzt gar nicht so ganz genau sagen. Genau, und dann aber auf jeden Fall zum Fall der Mauer einen neuen Namen bekommen hat, der einfach tief rassistisch ist und man sich ja fragen muss, naja, also wann war denn der Mauerfall eigentlich? Ja, okay. Wann wurde das wahrscheinlich umbenannt? Naja, irgendwann vielleicht im Zweifel erst Anfang der 90er, das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen, aber dass man sich Anfang der 90er noch auf die Idee gekommen ist, U-Bahn-Stationen so zu benennen, fand ich einfach total wild. Und dass es dann 30 Jahre gedauert hat, das umzubenennen, obwohl es schon große Proteste damals dagegen gab, diese U-Bahn-Station überhaupt so zu benennen. Und ich glaube, das war für mich nochmal auch spannend, ehrlich gesagt, als weiße Person neben ganz vielen Schwarzen und POCs dazustehen, die sich diese Geschichte eben auch angehört haben und zu denken, ja, so ignorant sind wir als Gesellschaft eben doch auch gewesen und in den ein oder anderen oder vielen Punkten auch immer noch.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde gerne kurz daran anknüpfen. Es war ja nicht nur so, dass sich das 30 Jahre gebraucht hat, bis die Straße umbenannt wurde. Es war auch so, dass bis zum Tag der Umbenennung, das ist erst vor 3, 4 Monate, kurz bevor wir dort waren, dass selbst zum Tag der Umbenennung immer noch Klagen eingereicht wurden gegen die Umbenennungen. Also es wurde quasi bis zum Ende hin versucht, diese Umbenennungen zu stoppen. Und das fand ich auch sehr krass, dass man so lange quasi darum kämpft, dass dieser sehr rassistische Name an dieser Straße bleibt. Das hat mich auch immer wieder schockiert. Eine kleine Anmerkung an dieser Stelle. Die Straße und die U-Bahn-Station wurden übrigens umbenannt in die Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Anton-Wilhelm-Amo war ein Philosoph und der erste schwarze Student und später Dozent an einer deutschen Universität im 18. Jahrhundert. Das ist ja nur ein Beispiel. Also ich schätze mal, dass es noch genug Straßen in Deutschland gibt, die rassistisch benannt sind und die immer noch nicht umbenannt sind. Und wo es sicherlich auch Widerstand gegen die Umbenennung gibt.
Ich finde daran am allerspannendsten, dass ich mich immer frage, wenn man einen Widerstand dagegen hat, gegen die Umbenennung, was verliert man denn? Also wenn ich dagegen bin, in welchem Punkt tut es mir weh, dass diese Straße umbenannt wird? Was passiert, was wird mir weggenommen, wenn ich dagegen bin? Und das, den Punkt verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wovor die Menschen Angst haben, was ihnen genommen wird, wenn diese Straße umbenannt wird. Und damit anderen Menschen, die genauso Teil unserer Gesellschaft sind oder auch Gäste sind, ein Stück Heilung zu verschaffen.
Ja, da hast du recht. Das ist mir auch nicht so richtig schlüssig. Und es war natürlich noch mal ein besonderes Erlebnis, gerade eben mit schwarzen Menschen oder mit People of Color dort zu stehen und diese Geschichte noch mal zu hören, weil man dadurch natürlich noch mal einen ganz anderen Blick, finde ich, auch bekommt oder noch mal, ja, noch mal ganz anders reflektiert, wie wir eigentlich in unserem Land, ja, Straßen benennen, aber nicht nur das, wie wir eigentlich in unserem Land mit verschiedenen Menschen auch umgehen und wie willkommen Menschen in unserem Land sind. Genau, bevor wir jetzt weiter noch tiefer in die Diskussion einsteigen, vielleicht noch ein bisschen weiter, was wir noch gemacht haben. An dem Tag haben wir uns auch noch weiter generell an dem Thema in dem Sinne aufgehalten oder beschäftigt, dass wir über verschiedene Stereotypen und Vorurteile gesprochen haben. Dazu gab es einen kleinen Input von David. Im Prinzip ging es dabei darum, sich auch zu sensibilisieren, was für eigene Vorurteile und Stereotypen man eigentlich im Kopf hat und wie wir auch diese Stereotypen in uns selbst erkennen und auch brechen können. Und wie wir aber auch in unserer Gesellschaft genau solche Stereotypen erkennen können und was wir machen, wenn uns sie auffallen. Hast du noch ein oder zwei Gedanken dazu, die du daraus mitgenommen hast?
Ich glaube, für mich war ganz spannend, dass das für mich ein Thema ist, was mich schon ganz lange beschäftigt durch meine verschiedenen Auslandsaufenthalte nach der Schule. Und dass ich mich immer mal wieder damit beschäftigt habe und trotzdem jedes Mal wieder merke, dass es gut und richtig ist, das immer, immer weiter zu machen und immer wieder aufzufrischen. Und dann fand ich ganz spannend, dass ich mir schon sehr, sehr viele Stereotypen über Deutschland begegnet sind, aber die südafrikanische Gruppe tatsächlich einen mir neuen mitgebracht hat, den ich noch nicht kannte, nämlich dazu, wie reinlich oder nicht reinlich Deutsche sind. Und das fand ich sehr spannend, weil das war einfach was, das hatte ich noch nicht gehört und dachte so, huch, hätte ich gar nicht gedacht, dass man mich noch überraschen kann mit Stereotypen über mich selber.
Okay, na spannend. Dann am Dienstag ging es weiter und da haben wir quasi einen Sprung gemacht von am Tag zuvor Kolonialismus und natürlich auch, was bedeutet es heute noch, haben wir einen Sprung gemacht zum Nationalsozialismus bzw. zu den Anfängen des Nationalsozialismus. Was haben wir denn da so besucht und worüber haben wir gesprochen?
Genau, wir waren im Berliner Bunker in der Nähe vom Anhalter Bahnhof und haben eine Ausstellung besucht, die heißt Wie konnte Hitler, wie konnte es passieren? Und ich glaube, bevor ich dazu was sage, würde mich sehr interessieren, wie du die Ausstellung fandst.
Ja, also ich hatte ja die Möglichkeit, sie mir zweimal anzugucken, weil ich sie natürlich in Vorbereitung der Reise auch schon einmal durchgesehen habe und muss sagen, ich fand, sie war sehr vielfältig, sehr breit aufgestellt oder hat ein sehr breites Spektrum abgefasst, so dass man eigentlich 5 Stunden hätte brauchen müssen, um da irgendwie durchzukommen und sich alles durchzulesen und anzuhören und was es gab. Aber sie hatte auch eine sehr persönliche Perspektive. Also es war eine kleine Gruppe oder soweit ich mich erinnern kann, ist die Ausstellung von zwei beziehungsweise vor allem ein Historiker aufgestellt worden, der im Audioguide auch noch davon berichtet. Und da merkt man sehr viele persönliche Erfahrungen, die da eine große Rolle spielen. Und das führt an manchen Stellen vielleicht zu Pauschalisierungen oder vielleicht an manchen Stellen nicht ganz breiten Blick. Vielleicht möchtest du noch was von deiner Perspektive sagen.
Ich glaube, die Ausstellung ist prinzipiell erstmal eine total solide, gute Ausstellung. Für mich war es ganz spannend, weil es so ein paar Facetten hat, wo ich mich hinterher gefragt habe, ist das, also weil man geht in diese Ausstellung rein und sie hat den Titel Hitler, wie konnte es passieren? Und dann ging es aber um viel, viel mehr. Und ich war jetzt nicht so, ich glaube natürlich, ich habe mich mit der Schule und privat und immer wieder schon auch mit dem Thema Nationalsozialismus, die Zeit, wie ist Hitler eigentlich groß geworden, wie konnte dieser Mensch an die Macht kommen, welche Systeme haben das beflügelt, schon auch immer wieder damit beschäftigt. Und trotzdem würde ich sagen, wenn man nur in dieser Ausstellung war, weiß ich nicht, ob man diese Frage hinterher klar hätte beantworten können. Und ich glaube, das war das, was für mich leider so ein bisschen prägend über diese Ausstellung hing, dass es so viel war und am Ende ja, wenn man die Ausstellung bis zum Ende betrachtet, auch deutlich bis nach Ende des Zweiten Weltkriegs von der Zeitspanne einfach geht, dass ich fand, für mich ist es nicht detailliert genug auseinandergenommen, wie es dazu kommen konnte. Also wie der Mensch selber, also Hitler selber, sich an die Macht putschen konnte, wie aber auch das System das befürwortet hat, weiß ich einfach nicht so, ob das so super klar rausgearbeitet war. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, warum ich die Ausstellung auch kritisch betrachten würde. Und zusätzlich muss man sagen, es ist eine Ausstellung, die ist halt in so einem Bunker, es ist da furchtbar dunkel drin und irgendwie ein bisschen feucht und muffig. Das heißt, es hat auch so einen Charme, der rund um diese Ausstellung kommt, der auch nochmal zusätzlich so ein Gefühl vermittelt, das man für gut oder falsch halten kann, aber was irgendwie schon auch nochmal so eine sehr eingeengte Situation zumindest in mir
Ja,
ausgelöst hat.
da gebe ich dir recht. Du hast es schon den Punkt getroffen. Es war sehr, sehr viel einfach oder sehr viel Zeitspannen abgegriffen. Dafür dann vielleicht nicht ganz so sehr ins Detail an manchen Stellen oder vielleicht auch manchen Stellen zu sehr ins Detail. Wir haben versucht, natürlich uns ein bisschen darauf zu fokussieren, in der ganzen Ausstellung eben genau diese Frage zu beantworten. Wie konnte das passieren? Auch mit dem Hintergrund zu überlegen, in welcher Zeit stecken wir eigentlich heute? Und wir merken, dass Demokratie auch heute in Gefahr ist und haben danach auch noch in Gruppen darüber gesprochen. Konntet ihr das denn in der Gruppe so ein bisschen aufarbeiten oder ein bisschen reflektieren darüber? Und konntet ihr in der Gruppe ja Ähnlichkeiten auch zu heute entdecken?
Ich glaube, was für mich auch nochmal, was diese Kritik, die ich eben geäußert habe, nochmal unterschreibt, war, dass ich in meiner Gruppe, also ich habe hinterher in meiner kleinen Gruppe war ich und zwei Menschen aus Südafrika, in der wir darüber gesprochen haben, nochmal ganz klar geworden ist, dass da die Zeitstrahlen total durcheinander gelaufen waren in dem Verständnis. Und ich glaube, für uns hat ganz viel in unserer kleinen Gruppenarbeit am Ende erstmal damit sich beschäftigt, das nochmal so hintereinander zu sortieren. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, als Mensch, der sich viel damit beschäftigt hat, geht man natürlich mit einer ganz anderen Voraussetzung in in so eine Ausstellung rein. Da ist einfach die Masse, was völlig neu ist, zu bewältigen, viel kleiner. Also ich kann es schon auch verstehen, dass das überfordert und so. Und dann haben wir viel darüber geredet, wo haben wir das Gefühl, dass in den Staaten, in denen wir aufgewachsen sind und oder auch gerade leben, ja, welchen Bezug gibt es dazu heute? Und da gibt es halt irgendwie, gab es schon viele, viele Momente, wo man sich ja fragt, keine Ahnung, in Deutschland wird viel diskutiert, was ist eigentlich mit dem AfD-Verbotsverfahren? Stärkt oder schwächt das eine Demokratie, wenn man Parteien verbietet? Hätte das einen Unterschied gemacht, wenn man die NSDAP verboten hätte zum Beispiel? Und das hat uns schon irgendwie beschäftigt. Und dann aus der südafrikanischen Perspektive fand ich auch total spannend, dass es da auch ein großes Spannungsfeld dazwischen gibt, zwischen, naja, da leben am Ende 2,5, 3 große Gruppen in diesem Land, wenn man es total generalisiert. Da leben die Leute, die unter der Apartheid gelitten haben, weil sie schwarz sind. Da gibt es die Leute, die unter der Apartheid gelitten haben, weil sie POC sind, also People of Color. Und dann gibt es die Menschen, die in der Machtfigur, also die Machtposition hatten während der Apartheid, die weißen Südafrikaner. Und jetzt, und das fand ich total spannend, weil das immer wieder einfach irgendwie ein wichtiger Punkt ist, ist halt die Frage, wie kann man aber trotzdem mit allen diesen drei Gruppen zusammenleben, wo man sagen muss, auf der einen Seite möchten ganz viele, dass ehemalige herrschende Gruppe, eben die weißen Südafrikaner, möglichst keine oder wenig Macht haben im politischen System. Aber es ist natürlich auch eine total spannende Frage, ob man einen Teil der Gesellschaft aus dem politischen Diskurs ausschließen kann und darf. Oder ob das nicht eigentlich dann auch wieder gegen Demokratie spricht. Und kann dann eine Demokratie stabil sein, wenn man versucht, Gruppen berechtigt oder unberechtigt auszuschließen?
Ich nehme an, das ist eine sehr große Frage, dass ihr jetzt nicht zu dem Ergebnis gekommen seid.
Nee,
Aber hat
schön
das.
wär's.
Aber hat es denn Erkenntnisse irgendwie gegeben, wo du sagst, ah ja, stimmt, das ist ein Ansatz, da könnte man weiterdenken? Oder nee, so auf gar keinen Fall?
Ich glaube, was irgendwie schon sich dabei herausgearbeitet oder herausgekommen ist, war immer nur, weil man Leute oder Gruppen oder Parteien verbietet und ausschließt, sind die nicht weg. So, diese Menschen sind trotzdem noch da. Und die Frage ist, eröffnet das nicht noch eine viel größere Kluft? Und gleichzeitig steht aber dann wieder diese Frage des Spannungsfeldes, okay, wie schafft man es, miteinander zu reden? Wie lange redet man noch miteinander? Ja, und da gibt es jetzt keine gute Lösung. Also, es ist jetzt nicht, dass wir da das Wunderwerk gefunden haben.
Vielleicht müssen wir es nochmal machen, ein bisschen länger. Und dann, vielleicht haben wir dann das Wunderwerk gefunden.
Dann brechen wir
Nein.
durch mit neuer politischer Ideologie.
Na, das wäre ja was. Nein. Aber es ist wichtig, sich genau diese Fragen zu stellen. Und auch wenn wir die Antworten nicht haben, ich glaube, es ist immer wieder wichtig, auch darüber ins Gespräch zu gehen und auszuloten, was ist quasi wichtig, was ist richtig und worauf müssen wir achten und wen haben wir im Blick. Okay, wir haben dann quasi, nachdem wir über die Zeit vor dem Nationalsozialismus oder als der Nationalsozialismus damals groß geworden ist und die Macht auch übernommen hat, haben wir dann an dem Mittwochabend noch, wie ich fand, einen sehr schönen Film angeguckt, wobei Film ist übertrieben. Es war ein, na doch, es war ein Kurzfilm, kann man sagen. Eine Lichtprojektion am Paul-Lübbe-Haus in Berlin-Mitte, der so ziemlich genau die Zeit nach dem Nationalsozialismus bis heute abgedeckt hat. In 11 Minuten, was natürlich sehr schnell war und wo man auch erstmal mitkommen musste, wenn man gerade eben nicht mit dem Thema vertraut ist. Aber hat sich aus dem noch irgendwas ergeben, wo du gesagt hast, ah krass, okay, das war neu oder irgendein Gesprächsfaden mit den anderen?
Ich kann mich nicht an ein Gespräch erinnern, was spezifisch zu dem Film ging. Und trotzdem fand ich den richtig gut. Also ich fand den wirklich gut gemacht. Auch natürlich ist trotzdem super verkürzt. Und was trotzdem auch auffällt, wenn man den guckt, dann geht es, also weil da wurden immer wieder auch politische Meilensteine genannt. Und jetzt auch gar nicht groß bewertet. Also die Hartz-Reform, die Ehe für alle, das sind so verschiedene große Gesetzespakete einfach auch immer wieder genannt und kurz angerissen worden, die einen großen Einfluss auf Gesellschaft haben. Und trotzdem, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was in diesem Film vorkommt, dann ist dieser Film sehr homogen in den Menschen, die da gezeigt wurden. In den Menschen, die bei uns Entscheidungsträgerinnen und Träger sind. Also es wurden einfach super viele Politikerinnen und Politiker gezeigt. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann kann man sich schon fragen, spiegelt das eigentlich uns als Gesellschaft wider in Deutschland?
Also eher die Frage, ob die Politik unsere Gesellschaft in Deutschland widerspiegelt oder ob in dem Film die Politik auch in ihrer Breite gezeigt wurde.
Ich glaube, die Politik konnte nicht in ihrer Breite gezeigt werden in 11 Minuten. Das war irgendwie okay, glaube ich. Aber was man schon sehr sehen konnte, wenn man 11 Minuten sich anschaut, wer wird da gezeigt, dass Politik in den wirklich hohen und wichtigen Ämtern nicht die deutsche Gesellschaft widerspiegelt, nicht mal annähernd in ihrer Gänze.
Jetzt, wo du es sagst, und wenn ich mich an den Film zurückerinnere, hast du recht. Ich fand es spannend, ich habe danach mit David, glaube ich, nochmal drüber geredet. Und was für ihn auch nochmal neu war, oder was er zumindest so gesagt hat, was für ihn neu war, war nochmal die ganze DDR-Geschichte, die natürlich auch in sehr, wirklich sehr kurz dargestellt wurde, aber auch quasi ihre Geschichte mit dem Kampf für eine Demokratie und die am Ende ja mit dem Mauerfall sehr friedlich geklappt hat, wobei man natürlich selbst im DDR-Regime sehr, sehr viel Gewalt und Tote und so weiter erlebt hat. Ich glaube, für ihn ist dann noch mal auch so ein bisschen die Erkenntnis näher gekommen, quasi, dass Deutschland ein geteiltes Land war und dass so eine Teilung sich auch heute noch an manchen Stellen auswirken kann und sich ja auch immer noch auswirkt. Das fand ich noch mal spannend, das von seiner Perspektive zu hören und noch mal darüber nachzudenken. Und eigentlich auch voll wichtiges Thema in der Demokratie, was wir jetzt ganz wenig betrachtet haben angesichts der Kürze der Zeit, aber wo wir beide im Nachgang noch mal gesagt haben, wenn wir so eine Art Programm noch mal anbieten, dass wir darauf auch noch mal den Blick werfen wollen.
Ja, ich finde es voll gut, weil ich glaube, es ist halt auch nochmal eine spannende Frage, sich zu überlegen, auch ehrlich gesagt in beiden Ländern, das sind natürlich schon zwei total verschiedene Situationen, aber Wiedervereinigung bedeutete ja auch zwei verschiedene Systeme und natürlich ein Großteil der ehemaligen DDR-Bevölkerung, die für Demokratie gekämpft haben, aber die natürlich trotzdem untergelagert einfach ein System hatten, in dem die miteinander gelebt haben und diese Systeme wurden dann, naja, irgendwie vereinheitlicht oder vielleicht auch dem einen oder dem anderen auch einfach was übergestülpt. Und das Gleiche, ja, in Südafrika auch eine spannende Frage ist, da gab es dann innerhalb eines Landes eine Revolution zur Demokratisierung für alle mit dem Ende der Apartheid. Und dann trotzdem die Frage, wo ja da noch viel mehr zwei Fronten aufeinandertreffen, die trotzdem im selben Land jetzt leben und irgendwie miteinander leben müssen. Und wie man das eigentlich gut friedlich organisieren kann und wo es halt vielleicht auch gut oder nicht gut geklappt hat. Und da hat Deutschland eben ja einfach auch super viele Beispiele zu liefern, wo es einfach auch nicht gut geklappt hat.
Ja, genau, es ist nochmal dieser Aspekt, also natürlich ist die Apartheid-Geschichte eine ganz andere, aber auch, wo am Ende Gruppen aufeinander kommen, die jetzt gemeinsam ein Land gestalten und privilegierte Gruppen und nicht so privilegierten Gruppen aufeinander kommen und aber die gleichen Rechte haben oder haben sollten. Und wie gestaltet man ein Miteinander, wenn man ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen hat oder ganz in ganz unterschiedlichen Situationen auch aufgewachsen ist und lebt und ganz unterschiedliche Voraussetzungen hat. Am letzten Tag in Berlin oder vorletzter Tag mehr oder weniger haben wir uns dann dem Heute nochmal zugewandt und haben erst die südafrikanische Botschaft besucht, was ich fand sehr schön war, weil es war an ihrem Heritage Day. Also im September wird quasi in Südafrika Heritage Day gefeiert. Also ihre Geschichte, ihre Herkunft, ihr Land, ihre Tradition wird quasi an dem Tag miteinander zelebriert. Und genau an dem Tag waren wir auch in der südafrikanischen Botschaft und da liefen schon die großen Vorbereitungen für ein Fest oder ein Zusammenkommen, was dort geplant wurde. Aber wir durften am Vormittag noch mit dazu und hatten ein Gespräch mit drei Mitarbeitenden aus der Botschaft.
Ich fand das ganz spannend, ehrlich gesagt, weil ich fand das eine Begegnung, die auf verschiedenen Ebenen spannend war, weil sie mir währenddessen, ehrlich gesagt, manchmal ein bisschen komisches Gefühl gemacht hat. Weil ich glaube, man muss das Setting ein bisschen erklären. Wir sind da gewesen, hingegangen als Gruppe und sind da begrüßt worden von einer Mitarbeiterin der südafrikanischen Botschaft, die aber Ortskraft ist, also Deutsch ist und in der südafrikanischen Botschaft arbeitet. Und dann haben wir aber eigentlich lange gesprochen mit dem einen Sondergesandten und seinen zwei Mitarbeiterinnen, von denen ich jetzt nicht ganz genau die Ämter wiederholen könnte. Und was aber ganz spannend war und was, glaube ich, wichtig ist, um zu verstehen, warum es bei mir auch manchmal ein bisschen ein komisches Gefühl war, ist, dass der Sondergesandte weißer Südafrikaner ist und beide Mitarbeitenden Südafrikanerin sind. Und in diesem gesamten Gespräch, ich würde sagen, 95% der Zeit er gesprochen hat und 5% der Zeit vielleicht diese zwei Frauen zu Wort gekommen sind. Und das aus zwei Situationen komisch war für mich. Die eine Situation war komisch, weil das ein, also es gab einfach ein Machtgefälle, glaube ich, zwischen den politischen oder strukturellen Ämtern, die die jeweils innehatten. Und dann gleichzeitig hatte es aber auch ein komisches Gefühl davon, wer hier eigentlich gerade, ja, das Recht bekommt oder sich das Recht nimmt zu sprechen. Und das war ganz spannend, weil das nicht nur, also im Gespräch später mit Menschen aus der afrikanischen Delegation, das ist nicht nur mir komisch aufgefallen, sondern eben ihnen auch. Und was total spannend war, wir haben da, weiß ich nicht mehr, eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde irgendwie so gesprochen. Und hinterher sind wir unten ins Foyer gegangen und haben noch ein Gruppenfoto gemacht. Und da hat sich der Gesandte relativ schnell verabschiedet, weil er irgendwie einen weiteren Termin musste, was ja auch total okay war. Und seine Mitarbeiterinnen sind aber länger geblieben. Und da hat sich ein total langes und angeregtes Gespräch zwischen der südafrikanischen Delegation, also so ein 1:1 Gespräch, und diesen Mitarbeiterinnen entwickelt. Und eigentlich gab es nämlich anscheinend total viel, was man miteinander sprechen wollte und konnte, was aber in dem offiziellen Teil dieses Besuches nicht passiert ist. Und das fand ich erstens total schade. Also ich fand es total gut, dass die das noch konnten, in 1:1 Gespräch miteinander zu sprechen. Aber wahrscheinlich wäre das das gewesen, was ich viel spannender gefunden hätte als alles andere, was mir vorher erzählt wurde.
Ja, das stimmt. Ich meine, das erste Treffen, wo wir da in diesem Kongressraum saßen, war natürlich auch sehr förmlich, fand ich. Und es wirkte so, als wäre der weiße Südafrika auch so ein bisschen, ich sag mal, hätte eine höhere Position inne.
Hatte er, glaube ich, auch.
Hatte er vermutlich auch und hat da so ein bisschen das Gespräch geführt und hat seine beiden Kolleginnen hin und wieder auch mal was gefragt. Aber ich muss auch sagen, ich fand sie sehr zurückhaltend in dem Moment. Warum auch immer. Also es kann ja verschiedene Gründe geben. Aber ich gebe dir recht, ich fand es richtig schön, dass im Nachgang, dann als wir da in dem Foyer noch standen, die beiden Mitarbeitenden noch da waren. Und ich glaube, es war einfach viel losgelöster in dem Moment und sie haben sich ja auch in verschiedenen Sprachen unterhalten. Hat man, also ich habe es nochmal gemerkt, wie sehr man einfach miteinander verbunden ist zu einem Menschen aus dem eigenen Land. Schon allein dadurch, dass man die gleiche Sprache spricht, dass man irgendwie aus demselben Kulturkreis kommt, dass man in ähnlichen, sagen wir mal, Verhältnissen mehr oder weniger aufgewachsen ist und wie sehr einen das schon einfach verbindet. Dass man, obwohl man sich gar nicht kennt, aber man merkt, man ist irgendwie in einem fremden Land oder einem Land, was einem nicht vertraut ist, so sehr wie das eigene Land. Und man findet sich so und hat so viel miteinander zu teilen und auszutauschen. Und ich fand es sehr schön, dass es diese Möglichkeit dann noch gab und dass sie genau das gemacht haben. Und das, ich glaube auch deswegen, weil es der Heritage Day war, gerade für die südafrikanische Delegation richtig, richtig gut war, dass wir die Möglichkeit hatten, dort in die Botschaft zu gehen und dort eben diese Leute zu treffen und einfach in Austausch zu treten.
Ich fand aber, wenn du das jetzt so sagst, man hat so viel miteinander zu teilen, ne? Wenn man aus demselben Land kommt, hatte ich aber schon auch das Gefühl, dass da schon eine Diskrepanz war, wer mit wem viel zu teilen hatte. So, also ja, es war irgendwie dann doch, ich hatte das Gefühl, ohne jemals in meinem Leben in Südafrika gewesen zu sein, dass man die Teilung schon auch spüren konnte dort vor Ort.
Du meinst zwischen den Leuten, die aus verschiedenen Regionen kamen? Oder wie
Zwischen
meinst du das?
Menschen, die aus verschiedenen Regionen kamen, aber auch zwischen Menschen, die weiß sind und Menschen, die schwarz sind. Weil es gibt nämlich, gab noch eine Situation in diesem offiziellen Gespräch, in diesem Konferenzraum. Da ging es darum, das Motto Südafrikas, was, glaube ich, auch auf dem Plakat, was in diesem Raum hing, abgedruckt war, zu sagen. Und da hat dieser Sondergesandte gesagt, das könnt ihr viel besser aussprechen oder sagen. Und da haben hinterher drei von den vier Südafrikanern neben mir gestanden und gesagt, das war totaler Bullshit, weil das ist auch nicht meine Muttersprache. Es gibt einfach verschiedene Muttersprachen in Südafrika und dieses Motto, dieser Spruch war in einer Sprache, die in Südafrika gesprochen wird, die aber nicht die Muttersprache von irgendeinem der Menschen in diesem Raum war oder und deswegen das auch so ein bisschen dieses war, dass er aus seiner Position als Sondergesandter davon ausgegangen ist, dass irgendjemand anders von den schwarzen Südafrikanern schon, das wird schon deren Muttersprache sein. Und es gab aber so eine Diskrepanz, weil die haben vorher, als sie sich vorgestellt haben, immer mit ihrem Namen vorgestellt, den sie im Englisch benutzen, und mit ihrem Namen benutzen, vorgestellt, den sie in ihrer Muttersprache benutzen. Das heißt, wenn sie ein gut genuges Verständnis füreinander gehabt hätten über die verschiedenen Sprachen, die sie sprechen, hätte er wissen können, dass keiner von den Menschen im Raum diese eine Sprache spricht.
Ja, okay, vielleicht sage ich noch mal in dem Sinne, man hat schon gemerkt, dass es zwischen denen, die jetzt aus derselben Region kommen, und ich glaube, das war vor allem Eastern Cape, eine engere Verbindung waren, als jetzt zu der Person, die jetzt aus, ich weiß nicht, woher er kam, vielleicht kam er auch aus dem Eastern Cape, aber zu der weißen Person aus Südafrika. Und zwischen den schwarzen Personen aus unserer Gruppe und den Mitarbeitenden, die da waren, war die Verbindung enger. Vielleicht kann man auch noch überlegen, es waren zwei Frauen, die mit dabei waren. Und persönliche Sympathien am Ende.
Ja.
Das kann natürlich auch sein. Ja, ich fand es einen sehr schönen Besuch und ich glaube, er war gerade für die SüdafrikanerInnen der bedeutendere Besuch.
An dem Tag, ja, das stimmt.
An dem Tag waren wir nämlich am Nachmittag dann im Deutschen Bundestag und ich finde, da hat man schon gesehen, dass dieser Besuch eher für die deutsche Delegation viel spannender war oder viel relevanter. Weil dort haben wir dann ein Mitglied von der SPD getroffen, Hakan Demir. Und mit ihm haben wir uns gar nicht so wahnsinnig lang unterhalten. Vor allem war da sein Mitarbeiter noch da, der uns dann auch ein bisschen durch den Bundestag geführt hat, der uns dann noch ein bisschen zur Verfügung war, der noch ein paar Fragen beantwortet hat. Und da war mein Eindruck, das war gerade für uns Deutsche eine sehr spannende Sache und für die SüdafrikanerInnen, ohne jetzt zu sagen, dass sie das gar nicht spannend fanden. Aber da kamen eher Fragen aus unserer, sagen wir mal, von unserer Seite oder eher Anknüpfungspunkte. Siehst du das ähnlich?
Ich glaube, das war total natürlich, auch einfach dadurch, dass es irgendwie eine aufgewühlte Zeit war. Es war einfach, glaube ich, viel los in Berlin, weil es war Sitzungswoche. Es war Sitzungswoche, eine der ersten Sitzungswochen nach der großen Sommerpause. Vor der Sommerpause war die Richterinnenwahl fürs Bundesverfassungsgericht gescheitert. Und ich glaube, deswegen war viel los. Und wenn man als Person, die politisch interessiert ist, in deutsche Politik, was halt schon wahrscheinlicher ist, wenn man in Deutschland lebt, aufwächst oder irgendwie damit assoziiert ist, dass man da tief drin steckt, war da einfach super viel los und super viele Fragen, die total spannend waren. Und es war auch so, dass es an dem Tag, in dem wir im Bundestag waren, war klar, dass entweder an dem Tag oder am nächsten Tag diese Wahl der Verfassungsrichterinnen und Richter durchgeführt oder passieren sollte. Und deswegen war da, glaube ich, einfach viel Gewicht drauf und deswegen war es dann auch andersrum ganz spannend, dass von der Seite die Menschen, die uns nämlich da ja empfangen haben, nämlich einmal Demir Hakan und dann auch eben seinen Mitarbeitender, die dann irgendwann so darauf geachtet haben, nochmal die Südafrikaner zu fragen, ob sie eigentlich auch noch Fragen haben und uns so ein bisschen als deutsche Delegation mit ihren ganzen Fragen ausgebremst haben, was ich total schön fand, dass die das irgendwie im Blick hatten, wo wir uns selber vielleicht auch ein bisschen aus dem Blick verloren hatten. Und trotzdem würde ich sagen, dass man, glaube ich, ja, mehr daraus mitnimmt, auch aus so Situationen im Treppenhaus, wenn einem da deutsche Politiker begegnen, die erkennen wir halt. Und hätte ich aber in Südafrika jetzt auch nicht erkannt, wenn ich da irgendwie im Parlament gewesen wäre und mir auf der Treppe irgendjemand entgegenkommt, hätte ich jetzt auch nicht erkannt, dass das der Vorsitzende
Ja.
der Grünen ist oder so. Dafür muss man halt so ein
Das haben auch
bisschen
nicht alle Deutsche
die Leute
erkannt, oder?
kennen. Ja, wahrscheinlich.
Ja, da hast du natürlich recht. Und ich meine, wir waren im letzten Jahr tatsächlich auch quasi im Regierungsviertel in Südafrika, Kapstadt. Da war in dem Moment dort kein politisches Geschehen, weil das Gebäude da gerade nicht nutzbar war wegen eines Brandes. Aber wir haben dort auch mit einem Abgeordneten, so wie ich mich erinnern kann, oder Mitarbeiter einer Partei gesprochen. Und der hat natürlich auch ganz viel erzählt über ihre, sag mal, aktuellen Themen, die sie besprechen. Das war für uns Deutsche natürlich auch spannend. Aber es war natürlich für die SüdafrikanerInnen, die dort sind und die das direkt betrifft, natürlich viel relevanter. Und die hatten natürlich viel lebensnahere Fragen in dem Moment. Und so war das eben bei uns auch in dem Fall.
Und ich glaube, zum Beispiel spannend wäre sowas gewesen wie jetzt. Also jetzt gerade, wo wir aufnehmen, war gerade großes internationales Treffen, das erste Mal auf dem afrikanischen Kontinent in Südafrika. Wer weiß, welche Themen man dann gemeinschaftlich in so einem politischen Rahmen doch gehabt hätte. Aber die gab es einfach nicht so aktuell in dem Moment.
Aber es war sehr schön und ich glaube, es endete für alle sehr schön auf der Kuppel des Bundestages, wo wir uns ganz Berlin bei schönstem Wetter angucken konnten. Und danach haben wir noch eine nette Bootsfahrt durch Berlin gemacht, die dann leider auch sehr kalt wurde, weil die Sonne dann irgendwann weg war. Aber ich fand es eigentlich einen sehr schönen letzten Abend, den wir gemeinsam in Berlin hatten. Genau, am Donnerstag hat dann unsere gemeinsame Zeit geendet. Wir haben noch mit einer Reflexion quasi am Vormittag nochmal die Woche zusammengefasst und nochmal auch von euch ja abgefragt oder aufschreiben lassen, was ihr euch mitnehmt und was ihr auch uns mitgebt. Und dann gab es noch eine kleine Abschlussandacht, die ein bisschen knapp wurde am Ende, weil die südafrikanische Delegation dann relativ schnell los musste zum Zug. Und da ich fälschlicherweise die Zeit falsch im Handy geguckt hatten, mussten sie auch ein bisschen rennen. Aber es hat alles geklappt.
Und ich würde sagen, eigentlich total schön, weil diese Andacht hat so lange gedauert, weil wir uns einzeln immer noch was mitgeben durften und sollten und uns so viel mitgeben wollten und durften und haben mitgegeben haben, dass wir völlig aus dem Zeitrahmen entronnen sind und deswegen am Ende gerannt werden musste. Was aber eigentlich, würde ich sagen, ein sehr positives Zeichen für diese Zeit war.
Da hast du natürlich recht. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ihr euch so viel mitgeben wolltet, aber ihr wolltet euch so viel mitgeben und das ist sehr schön. Genau. Der letzte Teil der Reise hat dann tatsächlich fast ohne die deutsche Delegation stattgefunden. Da war nur noch ich dabei und natürlich die zwei Freiwilligen von Herrn Haag. Wir sind dann noch nach Bad Beul gefahren zu einer Tagung der EMS, also der Evangelischen Mission in Solidarität. Diese Tagung drehte sich um das Thema Gender-Based Violence, also geschlechterbasierte Gewalt. Das hatten wir mit eingebaut, weil das ganz gut passte, wie wir fanden, zu unserem Thema Demokratie, denn geschlechterbasierte Gewalt ist ein Thema, das uns in Deutschland, aber auch in Südafrika betrifft und das man natürlich versuchen möchte, auch mit demokratischen Mitteln anzugehen. Und wie gut das funktioniert oder wie gut es nicht funktioniert, das haben wir dann auf der Tagung auch besprochen. Und man muss wissen, dass in Südafrika fast von, oder es wird eigentlich von der Pandemie gesprochen, was das Thema Gender-Based Violence angeht, weil einfach die Quote wahnsinnig hoch ist. Und auf der Tagung selbst haben auch ein paar Leute selbst berichtet von ihren Erfahrungen. Und das war schon sehr intensive Tage, die wir dort in Bad Beul noch hatten und die quasi nochmal das Thema Demokratie ein Stückchen erweitert haben, um dieses Problem, was es in Deutschland und Südafrika gibt und nicht nur hier in den beiden Ländern, sondern natürlich überall auf der Welt noch immer ein großes Problem ist. Da warst du, Clara, war da nicht mehr dabei?
Aber ich habe mir sofort eine Frage
Ja.
eingefallen. Also genau, ich konnte nicht mehr teilnehmen, weil ich krank geworden bin. Leider. Aber ich habe mich gerade gefragt, du hast gerade gesagt, dass man in Südafrika von der Pandemie spricht, weil einfach so viele Frauen oder nee, nicht Frauen zwangsläufig, so viele Menschen unter geschlechtsspezifischer Gewalt leiden. Also wie ist es denn im Vergleich? Also ist es in Deutschland wirklich so viel weniger oder ist es so viel weniger Thema?
Also ohne jetzt falsche Angaben zu machen, ich müsste dafür nochmal nachgucken. Und ich glaube, Südafrika ist eins der Länder mit der höchsten Vorfällen, Anzahlen, wie auch immer, an Gender-Based Violence. Also da ist, das Thema ist da schon auch viel länger in der Gesellschaft, wird es schon viel länger besprochen auch. Es wird schon viel länger auch demonstriert und gemacht und getan. Gibt sehr viele Menschen, die sich dafür einsetzen, dass das Thema quasi, sag mal, noch stärker bearbeitet wird. Tatsächlich haben sie auch in Südafrika, ist eins der ersten Länder oder ist zumindest ein Land, was jetzt extra ein Ministerium quasi für dieses Thema gebildet hat, weil es so groß ist, um das Problem anzugehen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich aber in Deutschland auch ein großes Thema und ich meine, es wird in beiden Fällen sein, dass die Dunkelziffer auch sehr, sehr hoch ist und für Deutschland war auch jemand von der UN Women da, die auch ein bisschen berichtet hat. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber auch natürlich in Deutschland sind die Zahlen zu hoch. Es läuft tatsächlich gerade auch eine Aktion noch von der UN Women, also gerade wo wir diesen Podcast aufnehmen. Die nennt sich 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, wo auch viele Leute weltweit, auch Kirche und so weiter, angehalten sind mitzumachen. Unsere Kirche hat tatsächlich nichts dazu gemacht, aber es ist immer mal so mit Kampagnen. Manche macht man mit, manche nicht. Aber was ganz spannend ist, eine Aktion, dass es diese Aktion gibt, Thursdays in Black. Die habe ich jetzt schon öfter mal gehört, dass man jede Woche quasi sich donnerstags immer nur schwarz kleidet, damit man auf das Thema aufmerksam macht. Und das habe ich bei einer Synode, bei der weltweiten Unitätssynode schon mitbekommen. Da haben wir das auch gemacht und man be bekommt es immer mal wieder mit, aber vor allem in Südafrika ist es ein größeres Ding.
Okay, spannend.
Okay, um jetzt mal die ganze Zeit miteinander abzurunden, wir unterhalten uns ja schon eine Weile und ganz viel haben wir auch schon besprochen. Kannst du denn noch irgendwie sagen, ob es etwas gibt, was dich jetzt in der Woche, die wir gemeinsam unterwegs waren, besonders berührt hat oder auch etwas, das dein Demokratieverständnis erweitert, verändert, wie auch immer hat?
Ich glaube, für mich, das, was mich viel mehr geprägt hat als alle Programmpunkte, die toll waren, ist schon auch die Begegnung ganz persönlich mit jedem einzelnen der Menschen. Und ich glaube, was mich total oder was ich total spannend fand, auf einer ganz persönlichen Ebene und was vielleicht auch, weiß nicht, im weitesten Sinne mit Demokratie zu tun hat, ist, dass fast alle der südafrikanischen Menschen, die aus Südafrika dabei waren, aus der Delegation, einen ganz anderen Lebensweg gegangen sind. Also manche von denen sind schon Eltern, bevor sie irgendwie einen Ausbildungsabschluss gemacht haben oder sind einfach einen Ticken älter als ich und haben jetzt ihre Ausbildung abgeschlossen und starten in ihren ersten Beruf, was ja irgendwie im nächsten Sommer auch auf mich zukommt. Kommen wird. Und ich fand total spannend, nochmal zu sehen, ich weiß, dass es total verschiedene Lebenswege gibt und dass es die auch bei uns gibt. Und das trotzdem war es irgendwie nochmal spannend zu sehen, ja, was verschiedene Lebenswege auch einfach für Perspektiven mit sich bringen. Also, dass halt einfach das, was ich in meinem Leben erlebt habe, total prägt, wie ich die Welt sehe. Und das aber gleichzeitig auch bedeutet, weil das, was ich in meinem Leben erlebt habe, total prägt, wie ich die Welt sehe, sehe ich auch ganz viel nicht. Oder nur verschwommen ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht nicht, sehe ich an manche ganz viele Sachen auch nicht so wichtig wie andere, wie sie vielleicht für andere Menschen wichtig sind. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was ich daraus mitgenommen habe, nochmal dieses viele verschiedene Perspektiven zu sehen, um meine eigenen Probleme vielleicht in Perspektive zu setzen und aber auch, um einfach nochmal die Welt und mein Erleben in eine Perspektive zu bringen. Und da geht es, glaube ich, dann schon auch darum, wenn man Demokratie lebt, ist ja schon auch ein Teil davon, auch zum Beispiel bei einer aktiven Wahlentscheidung, wähle ich nur zu meinem persönlichen Besten oder wähle ich auch zu dem, was ich das Gefühl habe, was richtig und gut ist, damit wir als Gesellschaft in einem Land, als Menschen, die auf dem europäischen Kontinent wohnen, als Weltgemeinschaft gut miteinander leben können. Und das kann ja im Zweifel schon auch mal bedeuten, dass ich persönlich Abstriche machen muss. Und ich glaube, das ist das, was es nochmal so geprägt hat, diesen Moment nochmal andere Perspektiven zu sehen, um zu merken, ich bin halt nicht alleine auf dieser Welt. So. Und das, was persönlich vielleicht für mich am besten ist, kann anderen Leuten richtig wehtun.
Voll. Vielleicht schließe ich daran auch noch mal an, was ich auch gerade in Bezug auf Demokratie noch mal neu gelernt habe, ist natürlich auch die Frage, Demokratie lebt von Mehrheitsentscheidungen. Aber wer hat dann die Minderheit im Blick? Also auch eine Demokratie, die quasi, ne, demokratisch heißt ja, die Mehrheit entscheidet mehr oder weniger. Aber wie gehen wir sicher, dass Menschen, die in der Minderheit sind, trotzdem an ihre Rechte kommen? Und das knüpft natürlich daran an, wenn ich wähle und wem gehe ich meine Stimme, wo muss ich dann selbst auch Kompromisse machen, damit ich sicher gehen kann, dass anderen in unserer Gesellschaft, die nicht in der Mehrheit sind oder die vielleicht keine Stimme haben, trotzdem eine Chance bekommen oder eine Möglichkeit bekommen, gehört zu werden.
Ja, es ist halt die Frage, wählt man aus rein für sich das persönliche Beste oder hat man ein größeres Ganzes mit dem Blick in einer Wahlentscheidung?
Genau. Das ist eine gute Frage an der Stelle. Und das fand ich, hat jetzt zu mir zumindest auch noch mal bei der Reise mich noch mal mehr sensibilisiert auf diese Themen. Ja, was Demokratie eben auch ist. Es ist eben nicht nur die Entscheidung der Mehrheit, sondern auch der Blick für die Minderheit. Kannst du jetzt nach der Reise sagen, was für dich Demokratie heute gerade in diesem Moment auch bedeutet? Und das jetzt nicht ganz abstrakt, sondern auch ganz persönlich?
Ich durfte in Dänemark letzte Woche wählen, für Kommunal- und Regionalwahlen, also für die Kommune und den Stadtteil, in dem ich lebe, Kopenhagen, und dann auch für Kopenhagen als Region. Und das war total spannend, weil da Demokratie nochmal ganz groß diskutiert wurde, vor allem unter meinen internationalen Mitstudierenden, weil die Frage war, nehme ich mein Wahlrecht wahr? Also es durften nur EU-Bürgerinnen und Bürger mitwählen, Leute, die keine EU-Bürgerschaft haben, nicht. Das ist aber tatsächlich in ganz vielen europäischen Ländern so, dass zu Kommunalwahlen andere EU-Bürgerinnen und Bürger mitwählen dürfen und Leute, die einen nicht-europäischen Pass haben, eben nicht. Und da war aber total groß die Diskussion dazu, wie informiert ist meine Wahlentscheidung? Kann ich, also wenn ich jetzt 2 Jahre in Kopenhagen lebe und vielleicht danach auch wieder wegziehe, sollte ich das Recht haben, mitentscheiden zu dürfen, was in den nächsten 4 bis 5 Jahren, je nach Wahl, hier entschieden wird, weil das natürlich groß davon abhängt, wer hier gewählt wird. Und das war total spannend, weil da für mich das nochmal kam, dieses, welche Perspektiven werden eigentlich mit einbezogen, weil plötzlich bin ich hier eine Minderheit. Also es gibt super viele Internationale in Kopenhagen, aber trotzdem sind Internationale die Minderheit. Und das ist natürlich eine total spannende Frage ist und dann sich weiterhin die Frage stellt, aber ich habe ja das Recht zu wählen. Warum sollte ich denn jetzt das nicht wahrnehmen? Aus welcher übergeordneten Sicht sollte ich das nicht wahrnehmen? Und da gab es eine ganz große Diskussion. Und das fand ich total spannend, weil es Menschen gab, die gesagt haben, naja, ich weiß ja nicht so genau, was hier passiert. Und da habe ich total, das ist vielleicht bin auch ich persönlich dieses Gefühl gehabt, aber du kannst dich ja informieren. Du kannst immer dich informieren, bevor du eine Wahlentscheidung triffst. Und natürlich ist das für Menschen, die die Sprache sprechen, auf der hier Wahlkampf geführt wird, und das ist Dänisch, viel einfacher. Aber es ist nicht so, dass es nicht geht. Und ich glaube, das war für mich total spannend. Und dann hatte es noch so einen witzigen Hinten-raus-Moment, also mal so einen Wahlzettel auszufüllen. Hier in Dänemark ist es wie so eine Plakatpräsentation in der 3. Klasse, weil der Wahlzettel ist so groß und es ist auch richtig so feste Pappe. Und es war total spannend, weil er kriegt man so einen Wahlzettel in die Hand gedrückt. In einem super digitalisierten Land, wo ich schon verwundert war, dass ich überhaupt auf Papier gewählt habe. Und dann hat man diesen Wahlzettel in der Hand und geht in so eine Wahlkabine und denkt so, oh Gott, jetzt muss ich das richtige Kreuz setzen auf so einem DIN A3-Plakat. Und ich durfte auch nur ein Kreuz setzen, aber es war riesig und es stand ganz viel drauf und man musste sich da orientieren. Und ich dachte so, ja, ich kann verstehen, dass es auch viel eine Herausforderung sein kann, nochmal ganz anders und sich informieren und sich dazu aufraffen, wählen zu gehen. Und man das irgendwie gelernt haben muss, dass es wichtig ist, seine Stimme auszudrücken und sich das auch zu trauen, am Ende es zu machen.
Ja, und es nicht irgendwie aus der Angst, dass man das Falsche wählt oder was auch immer, es nicht zu machen.
Ja, genau.
Also, dass man das überwindet und sagt, nee, ich nehme das jetzt wahr. Ja, voll spannend. Interessant. Hätte ich auch gar nicht gedacht, dass man überhaupt, wenn man im anderen Land quasi wohnt, aber gar nicht kein Staatsbürger ist, dass man trotzdem wählen darf. Ist eigentlich ganz cool, dass es das gibt in der EU an sich. Aber natürlich auch wieder doof, dass wieder nur EU-Bürger und Bürgerinnen wählen dürfen.
Total, total.
Zumal am Ende, wie du schon gesagt hast, bist auch du nächstes Jahr dann nicht mehr in Dänemark und betrifft ja auch andere Studierende, die aus
Ja, zu
Nicht-EU-Ländern
dem
kommen
Punkt muss
und so.
ich
Das ist so ein
aber
bisschen.
sagen, es tut mir leid, dass ich dir ins Wort gefallen bin, noch kurz sagen, dass es einen Punkt gibt und es gibt halt super viele große politische Entscheidungen, die sogar auf kommunaler Ebene getroffen werden, die halt total über Grenzen hinweg entscheiden. Also sowas wie Klimawandel, das ist total, also das betrifft auch die Menschen in Südafrika oder sonst wo auf der Welt. Am Ende sind die betroffen von den Entscheidungen, die hier gefällt werden. Und in solchen
Stimmt, da
Punkten,
hast du natürlich recht.
es ist halt nicht alles nur, wird jetzt diese oder jene Straßenbahn gebaut.
Ja, stimmt, da hast du natürlich recht. Dann sind die Entscheidungen doch weitreichender am Ende. Danke dir nochmal für diesen Eindruck aus Dänemark. Vielleicht als Abschluss noch die Frage, was du so persönlich aus dieser Begegnungsreise mitgenommen hast.
Ich habe Menschen kennengelernt, die mich tief beeindruckt haben, in dem, wie sie sind, in dem, was sie mit mir geteilt haben, wie sie sich auch einfach geöffnet haben, Sachen mit mir zu teilen, gerade gegeben der kurzen Zeit. Und ich glaube, ich habe ein großes Bedürfnis, deren Lebensrealität vor Ort mal kennenlernen zu dürfen, und ich hoffe, dass es irgendwann passiert. Was ist dein größtes Learning oder dein, ja, das, was dich am meisten trägt noch?
Ich glaube, zu dem, was du jetzt auch schon gesagt hast, neben den Menschen, die man kennengelernt hat, habe ich auch irgendwie noch mal mehr gelernt, geduldig zu sein. Also, ich bin ein Mensch, ich gehe schnell so von A nach B und habe vielleicht so im Kopf, ja, wenn ich was erkläre, dann ist das ganz klar und dann verstehen das alle, weil alle kommen irgendwie aus dem gleichen Hintergrund und so weiter und so fort. Und ich merke aber, dass ich jetzt zum Beispiel, ihr Deutschen, ihr versteht es, aber quasi Leute, die aus einem anderen Kulturkreis kommen und anders groß geworden sind, vielleicht eine ganz andere Herangehensweise an Dinge haben oder eine ganz andere Denkweise über Dinge. Und dass es nicht falsch ist, sondern dass es einfach verschiedene Arten gibt, auch Dinge über Dinge zu denken und wie man Dinge anpackt. Und dann einfach geduldig zu sein, Zeit zu nehmen und nicht irgendwie schnell über Dinge drüber zu gehen, sondern auch zu sagen, okay, ich möchte jetzt auch wissen, wie du machst, wie du das machst. Und wie du darüber denkst und mich dann auch zu öffnen. Aber natürlich auch geduldig mit mir selbst zu sein, im Sinne von, auch ich werde immer wieder Fehler im Umgang auch mit anderen machen, aber sich selbst auch wieder zu erkennen und zu merken, okay, einen Blick darauf zu haben, freundlich zu sich selbst zu sein und freundlich zu den anderen zu sein. Das habe ich, glaube ich, mit am meisten mitgenommen.
Ja, spannend. Schön. Danach, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass das alles so spannend und toll war und dass wir so viel gelernt haben und so viel mitgenommen haben. Gibt es denn die Chance, dass mehr Menschen solche Erfahrungen in der Zukunft machen können und dürfen?
Das ist eine gute Frage. Also natürlich sind David und ich, also David, der das mitgeplant hat, darüber im Kontakt und haben uns auch schon ausgetauscht. Wir sind uns eigentlich beide einig, dass wir gerne diese Reise noch einmal anbieten wollen. Natürlich in bestimmten abgeänderten Weise, aber so eine Begegnungsreise zwischen Südafrika und Deutschland soll es auf jeden Fall noch mal geben. Es wird jetzt nächstes Jahr nicht passieren, es wird wahrscheinlich auch 2027 nicht passieren, weil dann andere größere Projekte anstehen. Aber wenn alles klappt und so Gott will, vielleicht 28, 29 und dann auch wieder mit Begegnungen in Deutschland und in Südafrika. Mal gucken, ob wir dann mal in Deutschland anfangen und danach nach Südafrika fahren oder ob die Südafrikaner oder ob wir sie zuerst besuchen. Das müssen wir dann nochmal gucken. Genau. Aber vielleicht einige von den Zuhörenden hier und vielleicht auch du, Clara, könnt ihr euch nochmal überlegen, in 3 Jahren nochmal mitzukommen.
Ja, stay tuned.
Yes. Genau, und an dieser Stelle möchte ich mich jetzt erstmal bedanken an alle, die eingeschaltet haben und zugehört haben. Wir hoffen natürlich, dass ihr euch was mitnehmen konntet von unserem kleinen Einblick über die Democracy Pilgrimage. Das war sehr inhaltlich, aber ja, das war diese Zeit eben auch und sehr intensiv. Und natürlich möchte ich mich ganz herzlich bei Clara bedanken, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, dich mir hinzusetzen und ein bisschen die Reise zu reflektieren. Das hat mir zumindest jetzt auch nochmal geholfen, das Ganze nochmal zurückzuholen und irgendwie nochmal eine neue Perspektive darauf zu gewinnen. Also vielen, vielen Dank dir.
Vielen Dank an Maris, dass ich nochmal darüber nachdenken durfte und dass wir nochmal gesprochen haben. Und irgendwie, ja, es ist nochmal ganz anders präsent und ich freue mich total, das jetzt nochmal mitzunehmen. Und ein Riesendank, dass ihr das möglich gemacht habt, diese Reise und diesen Austausch. Ja, und dem diese sehr wertvolle Begegnung geschaffen habt.
Ja, gerne. Ja, wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag und ja, hoffen, dass ihr mal wieder einschaltet bei der nächsten Lammgeplauder-Folge. Tschüss!
Ciao!